möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag und wünsche Ihnen allen einen wunderbaren Tag. Wir haben das letzte Mal das Thema die dramatische Geschichte der hebräischen Sprache behandelt und jetzt als Pendant, als entsprechendes heute die Geschichte der griechischen Sprache. Die schriftliche Offenbarung Gottes im Neuen Testament wurde der Menschheit in griechischer Sprache übermittelt. Das Alte Testament, wie wir gesehen haben, in Hebräisch. Wenige Kapitel davon in Daniel und Esra. Einen Vers in Jeremia in Aramäisch. Nun stellt sich die Frage, weshalb hat der Ewige im Neuen Testament ausgerechnet Griechisch gesprochen? Was ist das Besondere an dieser Sprache? Zunächst eine Sprachprobe, damit wir auch wissen, womit wir es zu tun haben. Hier auf dem Blatt ist abgebildet Hebräer 1, 1 bis 4 in griechischer Sprache. Das klingt etwa so in der üblichen Schulaussprache. Polymeros kai polytropos palai hoteos lalesas tois patrasin en tois prophetais ep eschatu ton hemeron tuton elalesen hemin en hyo hon eteken kleronomon panton di hu kai tus aionas epoiesen hos ον απαύγασμα τες δόξες καί χαρακτέρ τες υποστάσεως αυτού φέρονται τα πάντα το ρέματι τες δυναμεως αυτού διαυτού καταρισμόν ποιεσάμενος των αμαρτιών χεμών. Εκάτιζεν εν δεξιά τες μεγαλοσύνες εν υψελοίς. Τοσούτο κρέτον γενόμενος τον άγγελον χώσο διαφορότερον παραυτούς κεκλερονόμεκεν όνομα. So etwa klingt das. Warum hat Gott ausgerechnet diese Sprache benutzt fürs Neue Testament? Zunächst gehen wir der Frage nach, woher kommen eigentlich die Griechen? Und damit ihre Sprache, das Griechische. Das führt uns zurück in die Zeit nach der Sintflut. In 1. Mose 10 findet sich die sogenannte Völkertafel. Die Nachkommen Noahs, Sem, Ham und Japhet, werden hier verzeichnet und ihre Nachkommen. Im Ganzen finden sich in diesem Kapitel 70 Namen. Und von daher lässt sich die ganze Weltbevölkerung herleiten. Übrigens, so nebenbei stellt sich ja die Frage, wenn wir, so grob gesagt, die Sintflut vor 5000 Jahren ansetzen, wie kann man von 8 Personen auf über 6 Milliarden kommen? Innerhalb von, sagen wir, grob 5000 Jahren. Das ist doch eine gute Frage, oder? Nun, 8 Personen, Noah, seine Frau, Sem, Ham und Japhet und ihre Frauen, das gibt 8 Personen. Es gibt so in der Mathematik Formeln für die Bevölkerung, für das Bevölkerungswachstum, wie man das errechnen kann. Wenn man da ausgeht von einem Bevölkerungswachstum, das tiefer liegt als das heutige, deutlich tiefer, obwohl das 20. Jahrhundert hat 2 Weltkriege gekannt. Im Zweiten Weltkrieg allein wurden 50 Millionen Menschen getötet. In zahlreichen Konflikten seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute sind nochmals etwa 50 Millionen Menschen umgekommen. Es gibt schreckliche Seuchen wie AIDS und so weiter, die Millionen von Menschen weggerafft haben. Zum Beispiel am Anfang des 20. Jahrhunderts die spanische Grippe, 1918, 19, 20 Millionen Tote. Jedes Jahr werden heute weltweit 50 Millionen Kinder abgetrieben. Also, wenn man trotz all dieser Tatsachen einen tieferen Bevölkerungswachstum annimmt, dann kriegt man das ohne Probleme hin, von 8 Personen auf über 6 Milliarden. Das funktioniert. Ein Problem haben die, die glauben, dass der Mensch viel älter sei und sein Ursprung vielleicht 3 Millionen Jahre zurück liege. Denn dann müssen sie uns erklären, warum es nur 6 Milliarden Menschen gibt. Und was sie uns auch noch erklären müssen, ist, wo sind die vielen unzähligen prähistorischen Gräber geblieben? Denn diese Gräberfelder hat man nie gefunden. Ein großes Problem. Also gut, wir folgen der Völkertafel und da sehen wir unter den Söhnen Japhets, 1. Mose 10, Vers 2, da wird aufgezählt Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech, Tiras. Von Javan her leiten sich, die Griechen her. Denn später in der Bibel, letzter Punkt hier, wird das Wort Javan gebraucht für Griechenland. Ich habe hier einige Bibelstellen aufgeführt, so zum Beispiel Daniel 8, 21, 10, 20, 11, Vers 2. Javan bedeutet da immer Griechenland. Die gehen also zurück auf ihren Stammvater Javan, Sohn von Japhet. Nebenbei gesagt, Gomer ist der Stammvater der Kelten und Germanen. Also das könnte für die Helvetier noch interessant sein, damit man weiß, wo man sich da einordnen kann. Javan ist Griechenland, darum ist auf Hebräisch das Wort Javanit die Bezeichnung auch heute noch im modernen Hebräischen für Griechisch. Also Javanit ist Griechisch. Nach dem Turmbau zu Babel, 1. Mose 11, 1 bis 9, hat die Auswanderung der Javaniter nach Europa bzw. Griechenland stattgefunden. In 1. Mose 10, Vers 5 heißt es, von diesen aus verteilten sich die Bewohner der Inseln der Nationen. In ihren Ländern eine jede nach ihrer Sprache, nach ihren Familien, in ihren Nationen. Das hebräische Wort, das hier übersetzt ist mit Inseln der Nationen, ist das Wort Iyim, das im Hebräischen nicht irgendwelche Inseln bezeichnet, sondern dieses Wort bezeichnet insbesondere die Inseln und Küstengebiete des Mittelmeeres. Und da ist Javan ausgewandert eben ins heutige Griechenland. Beziehungsweise seine Nachkommen. Nun, wenn wir in der biblischen Geschichte weitergehen, bekommt viel später Griechenland wieder eine ganz besondere Bedeutung. In Daniel 2 und 7, geschrieben während der babylonischen Gefangenschaft der Juden im 6. Jahrhundert vor Christus, da finden wir Prophezeiungen über die vier Weltreiche. Genauso wie sich das in der Weltgeschichte dann später bewahrheitet hat. Zuerst das Weltreich Babylon, das war von 608 bis 538 vor Christus, exakt 70 Jahre. Das wurde dann besiegt durch die Perser, die kamen dann zur Weltmacht und konnten ein Reich von Indien bis nach Äthiopien aufrichten. Aber später kam das griechische Weltreich an die Macht. Und später wurde dieses Reich abgelöst durch die römische Weltmacht. in der Vision von dem Standbild in Daniel 2, da stellt ja der Kopf aus Gold das babylonische Reich dar, Brust und Arme aus Silber das persische und dann Bauch und Hüfte aus Bronze stellt dort das griechische Reich dar. In Daniel 7 werden diese vier Reiche dargestellt durch vier Tiere. Das dritte Reich ist ein Leopard mit vier Köpfen. Das ist das griechische Reich, begründet durch Alexander den Großen. Der Leopard ist das schnellste Tier da, von all diesen Vieren. Und Alexander der Große konnte nämlich innerhalb von etwa mehr als 10 Jahren die ganze Welt von Indien bis nach Griechenland unter seine Herrschaft bringen. Also ein Phänomen der Weltgeschichte. Das war ein Rachefeldzug gegen die Perser, wie er beschrieben wird in Daniel 11, 3 bis 4. Dort wird Alexander ausdrücklich prophezeit. Das war in den Jahren 334 bis 323 vor Christus. Und dann, als gut 30-Jähriger, ist Alexander an Malaria verstorben in der Stadt Babylon, nachdem er übrigens den Turm von Babel wieder aufbauen wollte. Das gleiche Projekt hatte ja Saddam Hussein schon vor einigen Jahren ins Auge gefasst. Nun, durch diese Eroberung der ganzen damaligen bekannten Welt wurde Griechisch zur Weltsprache erhoben. Griechisch wurde also zum Englisch von damals. Und 280 vor Christus wurde das Alte Testament in Alexandria in Ägypten, das eben auch unter griechischer Herrschaft war, unter griechische Kultur kam, dort in Alexandria wurde das Alte Testament auf Griechisch übersetzt. Das ist die älteste Bibelübersetzung, die es gibt. Und das war etwas ganz Revolutionäres, denn zu diesem Zeitpunkt, also im 3. Jahrhundert vor Christus, wurde das Alte Testament zum ersten Mal gesamthaft zugänglich für Nichtjuden, für Heiden. Zur Zeit des Römischen Reiches, das um 30 vor Christus in der Schlacht von Actium die letzten Reste des Alexanderreiches beseitigen konnte, zur Zeit des Römischen Reiches wurde Griechisch als Weltsprache beibehalten. Also Lateinisch wurde nie Weltsprache. Griechisch war die Weltsprache rund um das Mittelmeer her, außer in Spanien. Überall kann man also in Nordafrika und auf dem europäischen Teil und im Mittleren Osten kann man mit Griechisch durch. Außer in Spanien, da musste man Lateinisch sprechen. Das Römische Reich hatte ja die griechische Kultur weitgehend übernommen und integriert. Und eben auch die Sprache. Dies hat dazu geführt, dass in Israel zur Zeit des 1. Jahrhunderts nach Christus hauptsächlich 3 Sprachen Verwendung fanden. Hebräisch, Aramäisch und eben auch Griechisch. Übrigens, Hebräisch oder Aramäisch, beide waren noch lebendige Sprachen. Sie wurden unterschiedlich gebraucht, je nach Gegend. Zum Beispiel in Jerusalem musste man Hebräisch können. Da reichte Aramäisch nicht. Aber in anderen Gegenden, zum Beispiel in Galiläa, war Aramäisch verbreiteter. Und Griechisch, eben durch die Besatzungsmacht Rom, war das die Verkehrssprache. Und das sieht man übrigens auch an den Handschriftenfunden in Qumran. Das sind ja Handschriften einer Sekte, die um die Zeitenwende existiert hatte, am Toten Meer. Dort hat man Handschriften gefunden auf Hebräisch, Aramäisch und auch Griechisch. Was eben auch zeigt, wie man mit diesen drei Sprachen umgehen konnte. Und es ist auch damit zu rechnen, dass auch einfachere Bevölkerungsschichten in Israel damals Griechisch verstanden und sich verständigen konnten. Also eine Dreisprachigkeit war etwas sehr Verbreitetes. Das Neue Testament wurde ja abgefasst nach Pfingsten, 32 nach Christus, bis etwa 100 nach Christus. Die letzten Schriften von dem Apostel Johannes, dem greisen Apostel, wurden in der Zeit zwischen 95 bis 100 nach Christus, kurz vor seinem Sterben, verfasst. Aber nun, wichtig, samt und sonders, alle Schriften des Neuen Testaments wurden auf Griechisch abgefasst. Nun wird uns schon mal deutlich, Griechisch war eben damals die Weltsprache. Und in der Wahl der Sprache liegt bereits ein Programm. Diese Botschaft soll allen Völkern, nicht nur einem Volk, Israel, sondern allen Völkern zugänglich gemacht werden. Darum die Wahl dieser Sprache. Jetzt gehen wir etwas durch die Sprachgeschichte hindurch, etwas detaillierter. Man kann heute das Griechische über einen Zeitraum von ca. 3400 Jahren verfolgen. Denn die ältesten schriftlichen Überlieferungen stammen aus der Zeit von etwa 1400 vor Christus. Beim Griechischen handelt es sich im Gegensatz zu vielen anderen Sprachen um eine sehr konservative Sprache. Konservativ in dem Sinn, eine Sprache, die nicht sehr schnell Formen verloren hat, also die sehr beständig war. Man kann weltweit bei allen Sprachen feststellen, dass sie von ihrem Formenreichtum durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende hindurch ständig verliert. Ein Beispiel: Französisch stammt ja ab von Lateinisch. Auf Lateinisch gibt es für ein Verb etwa 170 Formen. Im Französischen gibt es noch 40 Formen. Zum Beispiel sämtliche Passivformen sind verloren gegangen. Und dieser Verlust wird dann ausgeglichen, indem Dinge umschrieben werden, zum Beispiel mit Hilfsverben haben und sein, avoir und être. Weil das ist alles ein Ausgleich gegenüber den verlorenen Formen. Und das ist also überall in allen Sprachen feststellbar, aber Griechisch war besonders konservativ, wie wir noch deutlicher sehen werden. Aber auch diese Sprache blieb von dem Zerfallsgesetz nicht verschont. Nun kann man folgende Perioden der griechischen Sprache unterscheiden. A. Die älteste Periode nennt man mykenisches Griechisch. Circa 1400 bis 1200 vor Christus. Das ist uns überliefert durch Tontäfelchen in einer Silbenschrift. Dann eine neue Periode, B, ist das sogenannte Altgriechisch. Und das ist nun überliefert in der bekannten altgriechischen Schrift, wie wir ein Beispiel haben auf der vordersten Seite. Das umfasst die Periode von ca. 800 vor Christus bis 550 nach Christus. Das ist die Periode des Altgriechischen. Auf dieser Sprachstufe kann man verschiedene Dialekte unterscheiden. Wobei die wichtigsten sind folgende vier: der dorische Dialekt, der ionische, der äolische und der attische Dialekt. Diese Periode des Altgriechischen wird wieder eingeteilt in drei Unterabschnitte. Drei Zeitabschnitte. Man spricht von der vorklassischen Zeit. Das vorklassische Griechisch, ca. 800 bis 450 vor Christus. Dann kommt das klassische Griechisch, das ist nun die Sprache der berühmten griechischen Philosophen und Denker, ca. 450 bis 300 vor Christus. Dazu gehört also das Griechisch von Platon und Aristoteles und so weiter. Sehen wir, bis 300 vor Christus, das ist die Zeit von Alexander dem Großen. Und jetzt kommt eine neue Periode, die nennt man die Periode der Koine. Das Koine-Griechisch. Koine heißt die Allgemeine. Das ist eine Abkürzung für He Koine Dialektos, die griechische Gemeinsprache. Also durch die Eroberung der Welt bis nach Indien durch Alexander den Großen wurden nämlich all diese verschiedenen Dialekte durch den Gebrauch der Ausländer, die diese Sprachen begannen zu sprechen, wurde zusammengeschmolzen zu einem neuen Dialekt. Es ist ja so, wenn Ausländer eine Sprache benutzen, dann ist das sehr gefährlich, weil die schleifen die Sprache noch mehr ab. Und darum, das ist nicht ganz ungefährlich, wenn so viele Leute heute Englisch sprechen. Das hat auf die Entwicklung des Englischen einen sehr starken Einfluss. Aber man kann nicht alles den Ausländern zuweisen. Das älteste Englisch, das man kennt, ist das Englisch vor 1000 Jahren. Damals gab es übrigens noch verschiedene Fälle. Also da hieß der Stein nicht einfach the stone und Mehrzahl stones, sondern da musste man noch verschiedene Formen deklinieren. Also Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Einzahl und dann Mehrzahl. Ist alles weggefallen. Und das sind also nicht die Ausländer schuld, sondern da haben die Engländer selber dran geschliffen. Durch den Gebrauch, durch die Faulheit wird in der Sprache ständig abgeschliffen. Aber Ausländer haben einen besonderen Einfluss darauf. Und so war das auch mit dem Griechischen. Es wurde also durch diesen Weltsprachgebrauch abgeschliffen und die Besonderheiten der Dialekte gingen dabei mehr und mehr verloren. Aber es entstand ein Dialekt, der quasi von Griechenland, von Europa bis nach Zentralasien gesprochen wurde. Eben die Koine. 300 vor Christus, nach der Eroberung Alexanders des Großen, bis, das ist so das Stichdatum, das man setzt, 565 nach Christus, das war der Tod Justinians, des Kaisers Justinians. Danach kommt eine neue Periode, das Mittelgriechisch. Im Gegensatz eben zum Altgriechisch, das Mittelgriechisch, ca. 565 nach Christus bis 1453 nach Christus. Ein ganz wichtiges Datum, denn das war der Fall Konstantinopels und damit der Fall des Oströmischen Reiches. Also die Vorfahren der meisten, die hier sitzen, die haben ja das römische Westreich kaputt gemacht, schon im 5. Jahrhundert. Das war ja die Zeit, als die wilden Horden aus dem Norden kamen und das römische Reich zersetzten und zerstörten. Aber das Ostreich konnte noch länger gehalten werden, bis 1453. Und das war dann die Zeit, wo die Türken alles kaputt gemacht haben. Und nun, von dort rechnet man das Neugriechische. Das heißt also ca. 1453 bis heute 2003. Spricht man im Griechenland Neugriechisch. Jetzt wollen wir etwas eingehen auf das griechische Verbalsystem, wie das so aufgebaut ist. Das griechische Flexionssystem, ich erkläre das Wort, es ist ja so, Wörter in den europäischen Sprachen, die kann man verändern. Also zum Beispiel, ich gehe, du gehst. Gehe, gehst, alles geht zurück auf die Form gehen. Und diese Abänderung, die nennt man Flexion, beugen. Man beugt das Wort. Also das griechische Flexionssystem, das eben Wörter ändert, dieses Flexionssystem in seiner ältesten Form stellt das komplexeste Gebilde unter den europäischen Sprachen dar. Also keine europäische Sprache ist reicher als gerade das Griechische. Und diese Sprache hat Gott gewählt für das Neue Testament. Darum nicht Schweizerdeutsch. Jetzt ist es klar. Es gibt ja noch andere europäische Sprachen, die sind sehr, sehr formenreich, wie zum Beispiel das Russische. Überhaupt die islamischen Sprachen waren sehr konservativ. Im Russischen hat man ja heute noch 6 Fälle für das Hauptwort. Und reiche Formen für das Verb. Aber es kommt doch nicht ran an den Reichtum des Altgriechischen. Das altgriechische Verbalsystem hatte etwa 450 bzw. 500 synthetische Flexionsformen. Für ein Verb. Ich habe geschrieben 450 bzw. 500, das hängt nämlich davon ab, wie man das zählt. Es gibt nämlich gleichlautende Formen, zum Beispiel Passivformen, die gleichlauten wie Mediumformen im Präsens. Wenn man die nun mitzählt oder nicht, da kommt man auf verschiedene Zahlen. Aber sagen wir mal 450 Formen. Ist nicht schlecht, oder? Und es ist auch ein deutlicher Unterschied zum Lateinischen mit 170 Formen. Aber ein deutlicher Unterschied zu Modernfranzösisch mit 40 Formen. Und auch ein sehr krasser Unterschied zum Schweizerdeutschen mit etwas mehr als 20 Formen. Das Hochdeutsch hat noch ein paar mehr dazu. Größenordnung 30 Formen. Und der Rest ist alles Umschreibung mit Haben und Sein, oder? Mit H und Sie. Jetzt will ich ganz kurz beschreiben, wie das beim griechischen Verb so aussieht. Das griechische Verb besitzt 3 Personen. Wie im Deutschen. Nämlich ich, du, er. Ja, so können wir das Verb ändern. Ich gehe, du gehst, er geht. Und dann Plural, Mehrzahl, wir gehen, ihr geht, sie gehen. Also 3 und 3 Personen, sagt man. In der Einzahl, in der Mehrzahl. Das ist im Griechischen auch so. Aber dann hat das griechische Verb 3 Numeri. Das bedeutet Singular, Einzahl, das haben wir im Deutschen auch. Ich gehe, du gehst, er geht. Plural haben wir auch. Wir gehen, ihr geht, sie gehen. Aber das Altgriechische hatte noch einen Dual. Spezielle Form, wenn 2 gehen. Wenn 2 etwas tun. Also eine Doppel. Person. Das ist aber etwas, das findet sich im Altgriechischen, im vorklassischen und klassischen Griechisch, aber in der Koine geht das verloren. Das heißt, im Neuen Testament findet man diese Dualform nicht mehr. Wie gesagt, das neutestamentliche Griechisch ist also eine leichte Vereinfachung gegenüber dem Griechischen der Philosophen. Aber nur eine leichte, das muss man betonen. Es gibt ferner vier Modi. Das ergibt sich gleich, was gemeint ist mit Modi. Indikativ, das ist die Wirklichkeitsform. Ich gehe, du gehst, er geht, das ist indikativ. Aber konjunktiv, das wäre, ich ginge, die Möglichkeitsform, oder? Ich ginge, wenn du, und so weiter. Also Konjunktivformen. Und dann gibt es etwas, was wir überhaupt nicht kennen, Optativformen. Der Optativ ist eine spezielle Wunschform. Aber dabei ändert sich das Verb. Das wird also nicht irgendwie mit mögen und würdest und so umschrieben, sondern es sind eigene Formen des Verbes in einem Wort. Optativ und dann Imperativ. Das sind Befehlsformen. Haben wir auch auf Deutsch. Dann gibt es sieben Tempora, also dem sagen wir Zeitformen. Imperfekt, wir haben auch im Deutschen einen Imperfekt. Ich ging, du gingst, er ging, ja. Dann Plusquamperfekt haben wir auch auf Deutsch, aber, aufgepasst, nur mit Umschreibung. Ich war gegangen. Oder nimmt man das Wort war von sein und dazu ein Partizip. Aber das Altgriechische hatte spezielle Formen für das Plusquamperfekt. Und übrigens zum Imperfekt habe ich gesagt, im Deutschen haben wir es auch, aber im Schweizerdeutschen nicht. Wenn wir von der Vergangenheit sprechen, dann brauchen wir immer Perfekt auf Schweizerdeutsch. Also, ich bin gegangen. Aber noch im 19. Jahrhundert gab es im Schweizerdeutschen ein Imperfekt. Ich was, sagte man im Böderitütsch, dabei Interlaken. Ich was, das ist wie Englisch fast, ja? I was. Ich was oder er ging fort. Er ging fort. Das gab noch, aber in der Zwischenzeit ist das im Schweizerdeutschen vollkommen, sind diese Formen verschwunden. Und es gibt nur noch, wenn Leute aus Deutschland versuchen, Schweizerdeutsch zu sprechen. Aber dann, das häutet einem Schier. Ja, das gibt's eben nicht mehr. Gut, aber im Hochdeutschen gibt's eben noch ein Imperfekt. Noch ein Parallelbeispiel. Afrikaans, das ist diese holländische Sprache aus Südafrika. Afrikaans hat im Unterschied zu Niederländisch, Holländisch, auch kein Imperfekt mehr. Das gleiche Phänomen wie im Schweizerdeutschen, die haben die ganzen Imperfektformen auch verloren. Aber es gab sie einmal. Und dann haben wir Perfekt. Aber auch da wieder, im Deutschen haben wir auch ein Perfekt und auf Schweizerdeutsch. Aber das ist alles mit Umschreiben. Ich bin gegangen. Ich bin gegangen. Das ist alles mit Umschreibung, mit Haben und Sein. Aber auf Griechisch gibt es spezielle Formen für das Perfekt. Und dann gibt es einen Aorist. Das kennen wir überhaupt nicht. Auf Deutsch, auf Schweizerdeutsch. Weiter gibt es die Formen des Präsens. Im Deutschen sagen wir dem Gegenwart. Haben wir auch auf Schweizerdeutsch, auf Hochdeutsch. Dann gibt es Futur 1. Ich werde gehen. Du wirst gehen. Zukunftsform. Aber merken wir, da gibt es keine eigentlichen Formen mehr, sondern auch das ist mit Umschreiben. Nämlich mit das Wort werden plus den Infinitiv. Aber auf Griechisch gibt es spezielle Formen für das Verb in Futur 1. Und ebenso Futur 2. Das ist die vollendete Zukunft. Ich werde gegangen sein. Auf Hochdeutsch kann man das so eben umschreiben, aber im Altgriechischen gab es fixe Formen. Übrigens, das Futur wird im Schweizerdeutschen auch fast nicht gebraucht, selbst die Umschreibung nicht. Sondern wir brauchen sehr oft das, einfach das Präsens für die Zukunft. Ich gehe morgen auf Zürich. Oder niemand sagt, ich werde morgen auf Zürich gehen. Das ist schon ein bisschen komisch, da merkt man, dass einer die Sprache später gelernt hat und nicht als Kind. Übrigens, zu all diesem Formenreichtum könnte man sich mal fragen, warum haben die Schweizer, wenn sie schon das Imperfekt verloren haben, nicht in der Zwischenzeit mal einen Aorist erfunden? Wir sind doch innovativ und kreativ. Wieso erfindet niemand einen Aorist? Ja, wir sind doch in einer Zeit der großen technischen und zivilisatorischen Leistungen und Entwicklungen. Warum hat man keinen Aorist erfunden? Aber warum, auf der anderen Seite, verlieren wir nur Formen? Wer hat denn die erfunden? Ja, sagt man ja, früher die Urmenschen. Ha! Wie haben die das gemacht? Neue Formen eingeführt, am Lagerfeuer vor der Höhle. Das, was moderne Menschen, moderne Schweizer und Deutsche nicht können, das sollen primitive und urchige Vormenschen sehr wohl gekonnt haben. Ja, und bitte, und wie sollen sie dann das Griechische frisiert haben auf 450 Formen? Das ist doch effektiv eine gute Frage. Das hat man uns in der Schule nie erklärt. Also Latein hat das Lateinische viel mehr Formen als das Französische? Ja gut, die Römer hatten eben eine hohe Kultur, aber die hatten ja das auch nicht erfunden. Woher hatten sie das? Man muss immer weiter zurück, denn so viel man vom Lateinischen weiß, was man schriftlich hat, sieht man nicht, dass da plötzlich neue Formen erfunden werden. Die sind einfach da. Und im Laufe der späteren Sprachgeschichte geht alles verloren. Ja, das ist das Schlimme für Lateinschüler, die müssen für das Nomen, müssen sie 6 Fälle lernen, Einzahl und Mehrzahl, oder? Fenestra, Fenestre, das Fenster des Fensters und so weiter. 6 Formen, also 12 Formen, und das ist in den späteren Sprachen, die davon abstammen, irgendwie Französisch, Italienisch, Spanisch und so weiter, ist alles verloren gegangen. Nicht wahr? Man sagt nur noch Amico und Amici. Amico ist noch der Dativ aus dem Lateinischen. Aber Amicus, Amici, der Freund des Freundes, Amico, dem Freund, Amicum, den Freund, Amice, o Freund, alles weggefallen. Ja gut, also, das sollen die Urmenschen geschafft haben. Übrigens, so nebenbei noch, eine der ältesten Sprachen ist ja Babylonisch, Akkadisch. Und ich habe einmal Altbabylonisch gelernt, das wäre also die Sprache um 2500 vor Christus. Also kurz nach der Sintflut. Für ein Verb musste ich gegen 1000 Formen lernen. Ja, jetzt, woher kommt das? Ja, das muss also aus der Steinzeit kommen. Aber bitte, wie haben die das geschafft, was wir nicht schaffen? Und man kann das Babylonische übrigens verfolgen durch Dokumente über etwa 2600 Jahre, nämlich bis ins erste Jahrhundert nach Christus. Und man sieht, wie über die Jahrhunderte hinweg die Formen verloren gehen. wie zum Beispiel in der Zeit von Nebukadnezar, da kommen die Formen des Nomens mit den Fällen vollkommen durcheinander und dann bricht das schließlich völlig zusammen. Also da sieht man letztlich, dass die Meinung, der Mensch hätte die Sprache selber geschaffen und entwickelt, das scheitert vollständig an diesen Tatsachen. Etwa im Mai wird dazu ein Buch erscheinen, das ich geschrieben habe, Ursprung und Entwicklung der Sprachen bei Wort und Wissen. Also sehr eindrücklich kann man zeigen, der Mensch hat unmöglich die Sprache erfunden, aber die Bibel lehrt uns in 1. Mose 11, dass nachdem die Urgesellschaft nach der Sintflut nur eine Sprache hatte, Gott durch die Sprachenverwirrung den verschiedenen Ursippen verschiedene Sprachen eingegeben hat. Und so ist Gott der Urheber der Sprachen und nicht der Mensch. Und wer hat den Javanitern das wunderbare Griechisch gegeben? Das war Gott. Und auch alle anderen Sprachen, Gott ist der Urheber der Sprachen. Und so wird das nämlich ganz bedeutende Konsequenzen haben, wenn wir erkennen, dass es eigentlich gar keine menschlichen Sprachen sind, die wir sprechen, sondern menschliche Sprachen sind eigentlich Gottes Sprachen. Wir kommen auf diesen Punkt zurück. So, das war nur so ein Exkurs, weil wir immer noch im griechischen Verb sind. Sieben Tempora und jetzt kommt drei Diathesen. Aktiv, ich gehe, um beim Beispiel zu bleiben. Passiv, ich bin gegangen worden, oder? Also das Passiv, ich werde gerügt, das ist das Passiv von rügen. Aber merken wir, da haben wir auch keine Form, sondern das müssen wir wieder umschreiben mit werden und einem Partizip. Aber im Altgriechischen gibt es dafür eigene Formen. Aktiv, für passiv und dann noch etwas, Medium. Und das kennen wir überhaupt nicht. Es gibt also nochmal eigene Formen, Mediumformen, die drücken oft aus, dass die Handlung an sich selbst geschieht. Zum Beispiel Lyo heißt ich löse. Lyomai heißt ich löse mich. Oder ein besseres Beispiel, Luo heißt ich wasche. Luomai, sehr wichtig am Morgen, ich wasche mich selbst. Also ich wasche mich. Das sind die Mediumformen. Aber manchmal können die auch ausdrücken, dass eine Handlung geschieht im eigenen Interesse. Ja, dass man also nicht nur einfach die Handlung so beschreibt, sondern ich tue dies in meinem Interesse. Das kann auch mit einem Medium ausgedrückt werden. Dann gibt es vier Infinitive. Wir haben auf Deutsch wohl verstanden, nur einen, gehen. Aber hier gibt es einen Infinitiv Aorist, Perfekt, Präsens und Futur. Für uns schon recht fremd. Hinzu kommen noch vier Partizipien. Wir haben zwei, gehend, Partizip Präsens, und gegangen, Partizip Perfekt. Aber im Griechischen gibt es Partizip Aorist, Perfekt, Präsens und Futur. Und selbstverständlich mit drei Diathesen. Aktiv, Passiv, Medium. Und alle diese Partizipien können selbstverständlich wieder dekliniert werden. Also Formen des Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Im Verlauf der Sprachgeschichte ging immer mehr von diesem einstigen Reichtum verloren. Und dies trotz der Tatsache, dass das Griechische im Vergleich mit den meisten indogermanischen Sprachen, das sind also Sprachen, die miteinander verwandt sind, und die sind zu finden in Europa hauptsächlich und gehen bis nach Indien. Zum Beispiel das heutige Hindi in Indien oder auch das alte Sanskrit ist verwandt mit unseren europäischen Sprachen. Darum spricht man hier bei dieser großen Verwandtschaftsgruppe von den indogermanischen Sprachen. Also das Griechische war im Vergleich mit den meisten indogermanischen Sprachen erstaunlich beständig und konservativ. Ja, es ist Zeit für Pause. Eine Viertelstunde Pause. Wir haben vor der Pause noch gesehen, dass das Griechische eine besonders konservative Sprache war, die also nicht gleich schnell Formen verloren hat wie andere Sprachen. Aber sie hat verloren. Und so machen wir nun einen kleinen Vergleich. Altgriechisch im Vergleich mit der modernen Sprachstufe. Man stellt also Folgendes fest, wenn man das Altgriechische mit dem heutigen, in Griechenland gesprochenen Griechisch vergleicht. Der Reichtum an Partizipien wurde reduziert. Der Optativ, also diese spezielle Wunschform, wurde vollständig aufgegeben. Im Neuen Testament kommt diese Form noch vor, etwa 70 Mal. Aber ist also bereits im Koine-Griechisch ganz deutlich auf Rückgang. Die Formen des alten Perfekts und des alten Futurums gingen verloren. Aber im Neuen Testament, da haben wir immer noch das Perfekt, das Futur 1 auch, das Futur 2 ist nicht mehr übrig. Um diesen Verlust teilweise wieder etwas wettzumachen, entstanden Neubildungen durch Umschreibungen. Eben so ähnlich, wie wir das eben im Deutschen, im Französischen, im Italienischen auch haben. Ständig durch Umschreiben kann man etwas doch noch ausdrücken, was früher durch einzelne Formen klar gemacht werden konnte. Zum Beispiel das Futur Ta plus Konjunktiv oder das beim Perfekt haben das Hilfsverb Echo haben mit Partizip oder mit Infinitiv. So hat man also durch Umschreiben wieder Verlust wettmachen können in der modernen Sprache. Auch im Bereich des Nomens, also bei den Hauptwörtern, gibt es keine Evolution. Es entstanden keine neuen Fälle. Aber auffällig ist das völlige Verschwinden der Dativformen im Neugriechischen. Ja, und jetzt ist vielleicht noch Folgendes zu sagen. Ich hatte ja ganz am Anfang so eine Sprachprobe gegeben, akustisch. Da ist zu sagen, wie ich bereits erklärt habe, es handelt sich um eine sogenannte Schulaussprache. Das bedeutet, wir wissen ganz genau, dass die alten Griechen nie so ausgesprochen haben. Aber wie genau, wissen wir nicht, weil wir keine Tonbandaufnahmen haben. Und das ist ja das Gleiche mit dem Lateinisch. Wir wissen nicht, wie Latein geklungen hat, wenn Cicero eine Rede gehalten hatte. Und dann am Schluss vor dem Senat gesagt hat, de cetero censo Carthago delendum esse. Im Übrigen bin ich der Ansicht, dass Karthago zu zerstören sei. Aber das wissen wir nicht. Also es gibt auch da einfach eine Schulaussprache. Und so haben sich auch beim Griechischen beholfen, einfach für akademische Zwecke spricht man das so aus, wie ich das getan habe. Jemand, der modernes Griechisch spricht, ist natürlich schockiert, denn das moderne Griechisch wird völlig anders ausgesprochen. Aber auch das hat sich garantiert gegenüber dem Altgriechischen massiv verändert. Also viele Laute, die früher unterschiedlich ausgesprochen werden, werden im modernen Griechischen jetzt gleich ausgesprochen. Zum Beispiel oi sagt man auch i, und wenn i steht, sagt man auch i, und so gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, wie man also ganz unterschiedlich schreiben kann, aber in der Aussprache ist es heute genau gleich. Und dieses Zusammenfallen, das ist eine spätere Sprachentwicklung. Kommt dazu, wenn man nochmals Seite 1 anschaut, diese Sprachprobe. Heute nimmt man die Akzente, sieht man, fast jedes Wort hat einen Akzent. Diese Akzente nimmt man heute als Betonungszeichen. Darum habe ich gelesen, Polymeros. Nicht Polymeros, auch nicht Polymeros, sondern Polymeros, was einen Zirkumflex drauf hat. Kai, Polytropos. Aber auch da weiß man, das waren ursprünglich keine Akzentzeichen, sondern Tonzeichen. Also der Zirkumflex, da ging der Ton rauf und wieder runter. Polymeros, Kai, Polytropos, Palai, Hoteos, Lalesas, Tois, Patrasin. Ja, das macht man also heute in der Aussprache auch nicht mehr. So, das nur so nebenbei, um gewisse Fragen gleich vorwegzunehmen. Nun, im 19. Jahrhundert schrieb zum Beispiel noch Darby, der ja die Bibel übersetzt hat, er hat eine englische Übersetzung gemacht, er hat mitgeholfen für die französische Darby-Übersetzung, er hat mitgeholfen für die deutsche Elberfelder-Übersetzung, also war ein guter Philologe. Und er sagt in einem seiner Schriften, ich bringe das altgriechische Verbalsystem nicht in ein geschlossenes System. Das war kein schlimmes Bekenntnis, denn es gab auch niemand anders, der das konnte. Also irgendwie gab es da Erklärungsbedarf. Und dann in späterer Zeit hat man in der Slawistik, also in der Erforschung der slawischen Sprachen wie Jugoslawisch, Kroatisch, Russisch und so weiter, hat man herausgefunden, dass dort bei Verbformen unterschieden wird, ob die Handlung etwas Andauerndes ist oder ob die Handlung einfach punktuell geschieht. Und dann ist jemand auf die Idee gekommen, ja, vielleicht ist das beim Griechischen auch irgend so etwas. Und hat mal begonnen, das aufs Griechische anzuwenden. Das hat einen Durchbruch gegeben. Plötzlich konnte man das ganze griechische Verbalsystem in ein geschlossenes System hineinbringen. Das bringt uns zum nächsten Titel, zum Aspektsystem des Altgriechischen. Also, das Wichtigste beim Griechisch, wo man eben Formen hat wie Imperfekt, Plusquamperfekt, Perfekt und so weiter, ist nicht das Ausdrücken einer bestimmten Zeitstufe. Das ist zu einem gewissen Grad wird das gemacht, aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass die Handlung jeweils beschrieben wird, ob sie andauernd ist oder ob sie einfach als punktuelle Handlung gesehen wird, wie in den slawischen Sprachen, oder, und das ist noch etwas Zusätzliches, was die slawischen Sprachen nicht haben, ob sie eine resultative Handlung ist. Ich erkläre das nachher anhand von Beispielen. Das klingt alles so schwierig, aber es ist ganz einfach, wie wir sehen werden. Nun, diese Entdeckung hat natürlich einen Durchbruch gebracht. Und wenn man das nun wirklich ausnützt fürs Bibelstudieren, bringt das ganz neue Reichtümer mit hinein. Jetzt will ich mal erklären, als erstes der Aspekt des Durativs. Durativ, das versteht man schon, das heißt das Andauernde, wird da ausgedrückt. Eine Handlung wird also hier beschrieben als etwas, das dauernd geschieht oder immer wieder oder gewohnheitsmäßig oder auch versuchsweise, wo man immer wieder ansetzt. Ja? Und da gehen wir am besten zu konkreten Beispielen. Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jetzt haben wir hier für war, griechisch Imperfekt. En arche, im Anfang, en, war, hologos, das Wort. Das Imperfekt im Griechischen ist aber eben überhaupt nicht das gleiche wie Imperfekt im Deutschen. Also ich muss sagen, die Jüngeren unter uns, die haben in der Schule nicht mehr gelernt Imperfekt, sondern die sagen dem Präteritum. Nur, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Wenn ich eine Geschichte erzähle, dann brauche ich im Deutschen Imperfekt. So erzählt man, Präteritum. Ich ging in den Wald, schlug einen Baum, trug ihn nach Hause, verbrannte ihn im Feuer. Das macht man alles mit Imperfekt. Aber auf Französisch kann man das nicht. Wenn man das also übersetzt auf Französisch und dann übersetzt J'allais à la forêt, je battais un arbre und so weiter, dann heißt das, ich ging immer wieder in den Wald und schlug immer wieder einen Baum. Also im Französischen hat man eben auch dieses Aspektsystem zum Teil, gerade fürs Imperfekt, da wird eine gewohnheitsmäßige oder andauernde Handlung ausgedrückt. Und darum muss man eben auf Französisch erzählen mit «Passé simple». «Je suis allé à la forêt» oder wenn man schreibt, braucht man sogar «Passé simple». Oder? Um einfach klar zu machen, diese Handlung, diese Handlung, so punktuell wird das beschrieben. Nun, zurück, im Anfang war das Wort. Das war drückt das Dauernde aus. Also hier wird gesagt, dass das Wort war im Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf, als Gott begann, alles ins Dasein zu rufen, da war das Wort. Das heißt, das Wort ist nicht geworden, sondern das Wort existierte einfach fortdauernd. Also da wird gerade der Gegensatz ausgedrückt, während im Anfang, 1. Mose 1, Vers 1, die Dinge durch Gottes Schöpfungsmacht ins Dasein kamen, da war das Wort einfach da. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also da war eine dauernde Gemeinschaft zwischen dem Wort und Gott, dem Vater. Und das Wort war Gott. Das ist nie Gott geworden. Sondern fortdauernd war das Wort eben Gott. Und dann kommt der Gegensatz. Dieses war im Anfang bei Gott. Und nun der Gegensatz. Alles wurde durch dasselbe. Jetzt braucht Johannes keine Imperfektform mehr. Sondern, wir kommen dann später auf, eine punktuelle Form. Alles kam an einem bestimmten Punkt ins Dasein. Alle erschaffenen Dinge kamen ins Dasein, aber das Wort war einfach, eben ewig. Und dann wird auch erklärt, und ohne dasselbe, ohne das Wort, wurde auch nicht eines, das geworden ist. Das heißt, alles, was je ins Dasein gekommen ist, kam durch das Wort ins Dasein. Punktuell. Und es gibt nichts, was ins Dasein gekommen ist, auch nicht ein Ding, das nicht durch das Wort ins Dasein gekommen wäre. Und jetzt wird klar, aha, in dem Fall ist das Wort absolut ewig. Keinen Anfang. Aber alles andere kam durch das Wort ins Dasein. Und damit ist bereits die Lehre der Zeugen Jehovas widerlegt. Die sagen, Jehova hätte als erste Schöpfung das Wort, Jesus Christus, erschaffen. Und dann hätte Jesus Christus alle anderen Dinge erschaffen. Aber der Bibeltext sagt, nein, im Anfang war das Wort. Es kam nicht ins Dasein, es war einfach da. Es war bei Gott, also als Person, unterschieden vom Vater. Aber selber war das Wort immer Gott, in seinem ganzen Wesen Gott. Es war am Anfang bei Gott, in einem Zustand. Aber alle anderen Dinge sind durch das Wort eben ins Dasein gekommen. Und es gibt nicht eine Ausnahme, die nicht durch das Wort ins Dasein gekommen wäre. Also drückt dieser Durativ etwas ganz, ganz Fundamentales aus. Es drückt diese ewige Existenz von Jesus Christus ohne Anfang aus. Bevor ich weitere Beispiele bringe, möchte ich erklären eben der Punktual. Und davon habe ich jetzt bereits ein bisschen schon gesprochen. Der Punktual beschreibt eine Handlung eben einfach als einen bestimmten Akt in einem Moment, als einen Punkt. Während wir also den Durativ bildlich darstellen können als einen Pfeil, der die Handlung in ihrem Verlauf beschreibt, beschreibt der Punktual ihn als schlicht als einen Punkt. Also einfach den Tatvollzug an sich, die Tat an sich. Und das haben wir eben hier in Johannes 1, Vers 2. 1, Vers 3. Alles wurde durch dasselbe. Und dieses Wurde ist ein Punktual. Er sprach und es war, er gebot und es stand da. Psalm 33, Vers 9. Das wird hier ausgedrückt. Alles kam ins Dasein durch dasselbe und ohne dasselbe kam auch nicht eines ins Dasein, das ins Dasein gekommen ist. Nun hat das Griechische aber eben einen besonderen Reichtum. Es gibt noch einen Aspekt, und das ist der Resultativ. Da wird die Tat beschrieben als ein Punkt, aber dieser Tatvollzug hat etwas zustande gebracht, hat eine Folge. Und diese Folge hält weiter an. Das wird durch das Perfekt ausgedrückt. Jetzt haben wir ein schönes Beispiel. Johannes 1, Vers 3. Alles wurde durch dasselbe. Das ist punktual. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, punktual, das geworden ist, resultativ. Das heißt also etwas, das ins Dasein gekommen ist und jetzt immer noch existiert. Die Sonne hat Gott erschaffen in der Schöpfungswoche, am vierten Tag. Da kam sie durch einen Akt ins Dasein, aber die ist immer noch da, sonst würde es nicht scheinen heute. Und die Materie hat Gott damals erschaffen. Gott erschafft nicht jetzt Materie, sondern damals hat er Materie erschaffen und die ist jetzt immer noch da. Und das wird hier ausgedrückt beim letzten. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist und nun da ist. Ja, die Dinge existieren, seit sie einen Anfang haben, aber sie haben einen krassen, sie stehen im krassen Unterschied zum Wort, das einfach immer war. Ohne einen Anfang zu haben, aber andauernd, nämlich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also in diesen ersten drei Versen des Johannesevangeliums können wir ganz schön alle drei Aspekte illustrieren. Durativ, punktual und resultativ. Übrigens, der Durativ, der wird ausgedrückt durch das, was man im Griechischen nennt, Imperfekt oder auch Präsens. Aber eigentlich sind diese Namen alle etwas irreführend, weil wenn man sagt im Griechischen Präsens, dann ist das nicht das gleiche wie im Deutschen Präsens. Darum würde ich lieber sagen, fürs Imperfekt, das ist ein Durativ für die Vergangenheit, und beim Präsens, das ist ein Durativ für die Gegenwart, wobei man sagen muss, überhaupt die griechischen Verben, die haben nur Zeitbedeutung im Indikativ. Also wenn es geht um Infinitiv, Partizipien, um Konjunktiv und so weiter, die haben keine Zeitbedeutung. Sondern die drücken nur den Aspekt aus. Gut, also das mal, um zu klären, was mit Durativ gemeint ist, also Imperfekt, Präsens. Punktual, das ist der Aorist. Und Resultativ, das ist das Perfekt. Jetzt machen wir da ein paar Beispiele durch. Wir gehen zurück zum Durativ und lesen Johannes 6, Vers 54. Da haben wir eine Predigt des Herrn Jesus in der Synagoge zu Kapernaum. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Nun ist Essen hier und Trinken ist ein Durativ. Präsens. Das drückt also aus eine gewohnheitsmäßige, wiederholte Handlung. Wir könnten auf Deutsch umschreiben, wer mein Fleisch immer wieder isst und mein Blut immer wieder trinkt, hat fortdauernd ewiges Leben. Also dieser Vers drückt nicht aus, wie man ewiges Leben bekommt. Sondern es geht hier um jemand, der hat ewiges Leben. Und jemand, der ewiges Leben hat, durch den Glauben an Jesus Christus, das ist jemand, der sich ständig geistlich ernährt von Jesus Christus, der sein Leben, sein Fleisch und sein Blut am Kreuz für uns gegeben hat. Das ist seine tägliche Nahrung. Also wenn mein Fleisch immer wieder isst, mein Blut immer wieder trinkt, also wenn wir die Bibel lesen und uns beschäftigen mit der Hingabe und dem stellvertretenden Tod des Herrn Jesus am Kreuz, das ist geistliche Nahrung für den, der ewiges Leben als fortdauernden Besitz hat. Nun lesen wir im Gegensatz dazu ein Punktualbeispiel in Johannes 6, 51b. Da sagte Herr Jesus, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Isst, wir sehen keinen Unterschied zu Vers 54, oder? Auf Deutsch. Wer mein Fleisch isst. Aber im Griechischen ist das nun ein Aorist, ein Punktual. Das heißt, wer einmal den Akt des Essens vollzieht, und von dem wird gesagt, der wird leben in Ewigkeit. Da geht es um die Bekehrung. Also wer Jesus Christus wirklich aufnimmt als seinen Retter, als seinen Stellvertreter, der gestorben ist, der ist gewissermaßen das Opfer. Genauso wie man beim Passa in Ägypten das Passalam essen musste, nicht nur kosten im Mund und dann geht es wieder raus. Essen wirklich aneignen. Das Fleisch, das wir essen, wird dann ein Teil von uns. Also wer so Jesus Christus einmal durch eine ganz bewusste Aufnahme zu seinem Retter werden lässt, von dem heißt es, der wird leben in Ewigkeit. Das gibt Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Also da merken wir, in Vers 51 geht es um die Bekehrung, in Vers 54 geht es um das normale geistliche Leben des Bekehrten, des Erretteten. Noch ein Beispiel, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass ihr seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. So ein bekannter Vers. Also hat Gott die Welt geliebt. Da geht es einfach, das ist ein Aorist punktual. Es geht einfach darum zu zeigen, Gott hat das getan. Er hat die Welt geliebt. Und er hat seinen Sohn gegeben, einen ganz bestimmten Punkt in der Geschichte. Und das Ziel ist, damit jeder, der an ihn glaubt, und das ist nun ein Durativ. Eigentlich hätte man das 3,16 raufnehmen sollen. Korrigiert das zum Durativ. Denn Glauben ist nicht nur ein Durativ, das heißt, jeder, der fortdauernd an ihn glaubt, der geht nicht verloren, sondern hat fortdauernd ewiges Leben. Also das Typische am wahren Glauben ist, dass er eben anhält. Wir haben ja das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld in Lukas 8. Da zeigt ja Jesus, dass der Same, das Wort Gottes, fällt auf die gute Erde, aber auch auf den Weg, auf das Steinige, unter die Dornen. Und nur der Same in der guten Erde bringt wirklich Frucht. Aber zum Steinigen, da sagt der Herr Jesus in Lukas 8, Vers 13, die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Die glauben nur für eine Zeit. Die haben keine Wurzel. Und der wahre Erlöste, der hat eben Wurzeln. Und in 1. Petrus 1, Vers 6 sagt Petrus, dass diejenigen, die wiedergeboren werden, 1. Petrus 1, Vers 3, sagt ihr, Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und in Vers 5 sagt er, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet, zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Also es geht eindeutig um Wiedergeborene hier. Und von denen sagt Petrus, ihr werdet durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt bis in die letzte Zeit. Und hier haben wir es zu tun mit der Gabe des Beharrens. Wer wirklich wiedergeboren wird durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus, der bekommt von Gott die Gabe des Beharrens. Und darum kann sein Glaube trotz Fall und auch Untreue, kann dieser Glaube bis zum Schluss bewahrt bleiben. Das können wir nicht. Wir sind unbeständige Wesen. Wenn es von uns abhängen würde, dass wir beharren könnten, dann müssten wir alle verzweifeln und oder ständig in Angst leben. Aber weil die Wiedergeborenen, die bekommen von Gott die Gabe des Beharrens und so können sie durch Glauben bewahrt bleiben bis in der letzten Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dieses Thema des Beharrens im Glauben, die Gabe des Beharrens, das hat man eigentlich sehr in der Verkündigung sehr vergessen. Aber zum Beispiel bei Augustin in seinen Schriften wird das wunderbar herausgearbeitet, wie er sagt, die Auserwählten, das sind die wirklich Erretteten, die bekommen von Gott die Gabe des Beharrens. Und darum können sie das Ziel auch erreichen. Und Johannes 3, Vers 16 spricht genau über die. Also hat Gott die Welt geliebt, punktual, dass er seinen Sohn gab, seinen eingeborenen Sohn gab, punktual, auf dass jeder, der fortdauernd an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern fortdauernd ewiges Leben habe. Wir merken, wir verstehen immer besser, was mit diesen Ausdrücken gemeint ist. Ein weiteres Beispiel, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hier haben wir einen ganzen Vers voller Durative. Der Sinn ist der, wenn wir unsere Sünden immer wieder bekennen, so ist er fortdauernd treu und gerecht, dass er uns die Sünden immer wieder vergibt und uns immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Aussage dieses Verses. Und jetzt merken wir schon mal etwas ganz Erstaunliches. Johannes hat also das Aspektsystem dauernd, ganz gewählt und bewusst eingesetzt. Obwohl er ein einfacher Fischer aus Galiläa war, ohne Formalbildung, hat er später das Johannesevangelium, die drei Briefe und die Offenbarung auf Griechisch geschrieben. Und das zeigt, wie perfekt seine Griechischkenntnisse waren, denn all diese Feinheiten des Aspekts hat er angewandt. Obwohl die Theologen und Sprachwissenschaftler im 19. Jahrhundert das Ganze nicht mehr in ein System bringen konnten. Und dank den Slawisten dann auf den Sprung gekommen sind, um nun heute wieder das nachzuvollziehen, was eigentlich ganz genau mit diesen Nuancen gemeint ist. Ja, noch ein Beispiel, Epheser 5, Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Jetzt haben wir hier diesen Aufruf, werdet mit dem Geist erfüllt. Nun gibt es auf Griechisch eben verschiedene Befehlsformen. Das ist ein Befehl, werdet erfüllt. Es gibt den Imperativ Durativ oder Punktual oder Resultativ. Welcher ist wohl da gebraucht? Heißt es, werdet ein für alle Mal erfüllt mit dem Heiligen Geist? Oder heißt es, werdet immer wieder erfüllt? Das wäre doch gut zu wissen, oder? Weil von dieser Nuance hängt einiges ab. Also es ist Imperativ Präsens, das heißt ein Durativ. Werdet immer wieder vom Geist erfüllt. Das heißt, der Empfang des Heiligen Geistes, das ist ein punktueller Akt. Epheser 1, bleiben wir im gleichen Brief. Vers 13, da wird die allgemeine apostolische Lehre gegeben. Auf welchen? Auf Christus. Auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist. Nun haben wir hier, nachdem ihr geglaubt habt, punktual. Also nachdem ihr den Akt des Glaubens vollzogen habt, und man kann das auf Deutsch sehr schön ausdrücken, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid. Das ist das Punktuelle. Zum Glauben gekommen seid. Seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und das ist eine einmalige Handlung, punktual. Also Bekehrung, mit Glauben ans Evangelium und dann Gottes Handlung als ein Akt, Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Aber Kapitel 5, Vers 18 sagt, Leute, die versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, werdet immer wieder neu erfüllt. Und wenn man diesem Wort erfüllt werden als Verb, nicht als Zustand, voll sein Heiligen Geist, das ist nochmal etwas anderes, erfüllt werden nachgeht, sieht man, dass das etwas ist, was immer wieder geschieht, und zwar in einem Moment, wo plötzlich ein neuer Dienst getan werden soll. Ein Beispiel, Apostelgeschichte 4, nach Pfingsten. Apostelgeschichte 4, da wird in der Gemeinde gebetet, dass sie Kraft bekommen, um Zeugnis abzulegen. 4, Vers 31, Vers 29 sagen sie, und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Und so weiter. Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Ja, warum werden die plötzlich jetzt erfüllt vom Heiligen Geist? Die hatten doch am Pfingsten den Heiligen Geist schon bekommen. Ja, aber erfüllt werden ist etwas, was immer wieder neu geschieht für jeden neuen Dienst. Und da geht es gerade darum, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort. In Epheser 5 geht es darum, werdet immer wieder mit dem Geist erfüllt, redet zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Dass man sich also durch Lieder gegenseitig Mut macht im Glauben. Das ist ein Dienst. Und dazu braucht es erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Noch ein Beispiel, Apostelgeschichte 13. Da ist Paulus auf der ersten Missionsreise. Also er war schon längst versiegelt mit dem Heiligen Geist. Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, wurde erfüllt mit Heiligen Geist, blickte unverwandt auf ihn hin und sprach, O du voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels. Also in dem Moment, wo er dieses Gerichtswort aussprechen musste, da wurde er zuvor erfüllt mit Heiligen Geist. Er hat den Heiligen Geist, aber das Erfülltwerden heißt, dass der Heilige Geist in einer besonderen Weise Kraft gibt, um einen Dienst tun zu können. Also jedes Mal, wenn wir irgendeinen Dienst tun oder jemanden ermutigen, dann soll das geschehen, eben, dass wir wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Wie kann man das verhindern? Bleiben wir im gleichen Brief, Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid. Punktuell. Auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und so weiter. Also Sünde wirkt, dass wir den Heiligen Geist betrüben, obwohl wir mit ihm versiegelt sind, und zwar bis auf den Tag der Erlösung, das ist die Wiederkunft Christi. Merken wir, dass es zwischen der Versiegelung mit dem Heiligen Geist und dieser Gabe des Beharrens gibt es einen Zusammenhang. Diese Versiegelung ist bis auf den Tag der Erlösung, die Gabe des Beharrens ist bis auf die Wiederkunft Christi. Aber obwohl versiegelt mit dem Heiligen Geist, ist es wichtig, dass wir immer wieder neu diese Kraftwirkung des Heiligen Geistes erleben. Und die wird verhindert, wenn wir Sünde in unserem Leben stehen lassen. Alle Bitterkeit, Wut, Zorn und so weiter weggetan. Und vergebungsbereit sein, Vers 32. So, jetzt gehen wir zu einem weiteren Beispiel. Zum Resultativ. Da haben wir erst ein Beispiel gehört. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Der Erstling der Entschlafenen. Christus egegertai. Und das ist ein Resultativ. Das heißt, Christus ist punktuell auferstanden am dritten Tag. Aber jetzt lebt er. Bis heute. Und das wird ausgedrückt. Also das heißt nicht nur, er ist auferweckt worden an diesem ganz bestimmten Punkt, sondern er ist auferweckt worden und jetzt lebt er. Das wird durch diese Zeitform ausgedrückt. Punkt und jetzt ein Pfeil. Die Handlung ist vollzogen, die Auferstehung, aber nun liegt das Ergebnis vor, er lebt. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1. Da muss man sich vorstellen, der alte Apostel Johannes war damals vielleicht 90 Jahre alt, als er diesen Brief um 95 nach Christus verfasste. Die Ereignisse damals, als er mit dem Herrn herumgereist war, lagen circa 60 Jahre zurück. Und aus dieser Distanz schreibt er, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Also er spricht über Jesus Christus, der da war vor 60 Jahren und sagte, was wir gehört haben, das verkündigen wir jetzt euch. Das, was wir mit unseren Augen gesehen haben, angeschaut und mit unseren Händen betastet haben. Er kommt immer näher. Ja? Zuerst, wir haben gehört, dann haben wir mit unseren Augen gesehen, wir haben angeschaut, das ist noch intensiver als nur sehen, oder? Und dann das Intensivste, wir haben ihn sogar berührt, körperlich. Wir wissen, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Nun, worum es mir geht hier, wir haben gehört. Was wir gehört haben, das ist resultativ. Das drückt aus, wir haben es damals gehört, vor 60 Jahren. Aber ich höre es jetzt noch in meinen Ohren. Es ist so lebendig heute, wie wenn ich es damals gehört hätte, aus seinem Mund. Und wenn er sagt, was wir mit unseren Augen gesehen haben, das ist wieder ein Resultativ, bedeutet, wir haben es gesehen, aber ich sehe es jetzt noch vor meinen inneren Augen. So lebendig ist es für den greisen Apostel Johannes kurz vor seinem Heimgang, als letzter der Apostel. Auch da sehen wir wieder, wie fein Johannes diese Möglichkeiten der griechischen Sprache eben genutzt hat. Er hätte ja einfach alles als Aorist aufschreiben können. Das wäre grammatikalisch richtig, aber diese Nuancen wären nicht drin gewesen. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, das ist ja alles ganz toll, wenn man Griechisch könnte. Nun, die Jüngeren, die die Möglichkeiten haben und die Fähigkeiten, die möchte ich ermutigen. Dann lernt doch Griechisch. Es gibt auch genügend gut didaktisch aufgebaute Lehrmittel, wo man das sich selber beibringen kann. Es gibt auch Kurse, die man belegen kann. Und die anderen, für die gibt es eine Bibliografie, sieht man das erste bei der ausgewählten Bibliografie, Hill und Archer, Gleason Archer, The Discovery Bible, Chicago 1987. Diese beiden Gelehrten haben eine englische Bibel herausgegeben und da haben sie bei jedem Verb haben sie ein Zeichen hingemacht, sodass jemand, der nicht Griechisch kann, weiß sofort, ah, das ist ein Punktual, das ist ein Durativ, das ist ein Resultativ. Das ganze Neue Testament. Also wirklich eine Entdeckungsbibel. Und nun zum Schluss möchte ich noch etwas Besonderes zeigen. Wir waren ja am Anfang sehr erstaunt, habe ich gemerkt, eben über diesen Formenreichtum des Griechischen mit 450 Formen. Dank diesem außerordentlich großen Reichtum an Formen gibt es eine riesige Flexibilität in der Wortstellung, was gewaltige Nuancierungen durch Akzentsetzungen ermöglicht. Also dadurch, dass eben auch durch die Fallformen immer ganz klar ist, das ist jetzt ein Akkusativ, das ist kein Nominativ, kann man im Satz viel besser Dinge umstellen, weil man sofort weiß, wie die Verhältnisse der Wörter im Satz sind. So gibt es also eine viel größere Möglichkeit, die Wörter völlig umzustellen, was im Deutschen nicht mehr möglich wäre, weil es dann unverständlich sein würde, weil wir zu wenig Formen haben. Aber im Griechischen kann man das, und das wird auch so genutzt. Und durch diese unterschiedliche Wortstellung, da können unterschiedliche Akzente gesetzt werden im Satz. Ich meine, auf Deutsch geht das auch, bis einem bestimmten Grad. Ich gehe gerne in den Wald. Man könnte aber auch sagen, in den Wald gehe ich gerne. Ja, das ist doch eine Akzentsetzung. In den Wald gehe ich gerne, aber ich gehe halt nicht so gern irgendwo anders hin, auf die Berge. So kann man also durch die Wortstellung Akzente setzen und das wird im Neuen Testament eben reich ausgenutzt. Ich möchte ein kurzes Beispiel vortragen, Kolosser 1, Vers 16 bis 20. Da geht es um die überragende Größe des Sohnes Gottes. Durch die Betonungsmöglichkeiten im Griechischen ist dieser Abschnitt so zu lesen. Denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden. Das ihn ist betont. Also in einer deutschen Übersetzung könnte man dieses Wort mit Rot speziell mit Farbstift färben. Denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden. Also nicht durch jemand anders, sondern durch Jesus Christus. Er hat die Schöpfung ausgeführt. Denn durch ihn sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Es seien Throne und Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, das sind verschiedene Engel. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Jedes Mal ist das betont. Übrigens, das erste Mal durch ihn, denn durch ihn heißt wörtlich in ihm, das heißt in der Kraft seiner Person. Und dann heißt es am Schluss, alle Dinge sind durch ihn, das bedeutet, dass er der Ausführende war und für ihn, dass alles zu seiner Ehre ist. Also in der Kraft seiner Person, in der Kraft seiner Person, durch ihn und keinen anderen ist das geschehen, für ihn, eben um ihn zu ehren und niemand anders. Dann weiter, Vers 17. Und er ist vor allem. Und alle Dinge bestehen zusammen durch ihn. Jedes Mal ist es ganz speziell betont. Diejenigen, die Italienisch können, die wissen, dass man diese Möglichkeiten auch sehr einfach hat auf Italienisch. Denn bei den Verben muss man ja nicht jedes Mal sagen, lui parla, er spricht, sondern einfach parla. Das reicht, weiß man, er spricht. Wenn man sagt, lui parla, dann heißt es, er und nicht ein anderer spricht, zum Beispiel. Ebenso kann man das betonen. Im Deutschen muss man immer sagen, er spricht. Aber im Griechischen, im Lateinischen, im Italienischen hat man diese Möglichkeit. Also, und er ist vor allem. Nicht er wurde, sondern ist bereits vor allem erschaffen, ist er einfach da als der ewige Er. Und alle Dinge werden bestehen zusammen durch ihn. Das heißt, er ist es, der das ganze Weltall, alle Atome zusammenhält. Und dann weiter, Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Nicht der Papst. Und auch nicht die Königin von England. Ja, die ist ja das Haupt der anglikanischen Kirche, ganz offiziell. Das wird hier betont. Er ist das Haupt. Niemand anders der Gemeinde. Welcher der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten. Auf das er, wieder betont, in allen Dingen den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, das ist die Dreieinheit Gottes, in ihm zu wohnen. Und niemand anderem sonst. In ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen. Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Also wenn man diese Betonung wirklich sieht, dann bekommt der ganze Text ein völlig neues Profil. Um zu zeigen, die Einzigartigkeit von Jesus Christus ohne Parallele und niemand darf irgendwie auf seine Seite gestellt werden. Er hat in all diesen Dingen den Vorrang. Und es ist Gottes Wille, dass er in allen Dingen den Vorrang habe. Weniger geht nicht. Das ist die erste Liebe, wenn Jesus Christus in unserem Leben den Vorrang hat in allen Dingen. Nun wäre es natürlich auch wieder toll, könnte man Griechisch, dann müsste man in jedem Vers, welche Wörter betont sind, oder? Aber nochmals, die Discovery Bible hat auch alle diese Betonungswörter im ganzen Neuen Testament eingefärbt. Da sieht man sie gleich. Also es ist wirklich etwas ganz Tolles, wenn man keine Möglichkeit hat, den Grundtext so zu lesen, die Sprache zu lernen, dann wenigstens gibt es heute so tolle Hilfsmittel, wie man trotzdem weitgehend daran herankommt. Ja, wir sind am Ende für heute Morgen.